Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, grüße Sie.
Am nächsten Samstag wieder in einer neuen Folge zu erleben. Als Kommissarin Ellen Lucas, seit 2013 erfolgreich dabei. Was hat Sie denn damals und heute gerade in dieser Rolle gereizt?
Also erstens mal finde ich es natürlich eine ganz tolle Gelegenheit damals und würde es, glaube ich, heute auch so sehen oder wieder so sehen, eine Hauptrolle in einer Reihe zu übernehmen, weil ich persönlich das natürlich sehr reizvoll finde, eine solch große Verantwortung zu übernehmen für ein Produkt des Fernsehens, also für einen Film. Das finde ich einfach eine tolle Herausforderung, muss ich sagen. Und dann war die Rolle für mich als Schauspielerin auch ein bisschen auf mich hingeschrieben und ich hatte mit dieser Figur einfach sehr viel mehr zu spielen als Wo waren Sie gestern Abend? Mhm. Und das war immer auch die Biografie, der Charakter dieser Rolle, dieser Frau war immer ein wichtiges Thema in den Filmen, dass sie etwas störrisch ist, dass sie etwas spröde ist, dass sie durchaus autoritär sein kann, dass sie ihre Mitarbeiter gegen sich aufbringen kann, dass sie eine gewisse moralische Unbestechlichkeit hat. Das hat mir gefallen. Sie war nicht einfach nur sympathisch, sie war auch schwierig. Und das ist natürlich ein Futter für eine Schauspielerin.
Ja, was muss denn überhaupt eine Rolle haben, dass sie packt, dass sie sagen, wenn sie das lesen, ja, das möchte ich unbedingt machen?
Ich liebe Rollen, die ambivalent sind, die nicht einfach, wie in diesem Fall, die Heldin ist, die Ellen Lucas, auch wenn die Reihe so heißt, sondern die auch Ecken und Kanten hat, wo man nicht so genau weiß, findet man das jetzt toll oder findet man das nicht toll. Und ich glaube, Menschen sind so. Menschen sind zwiespältig. Das eine Verhalten kann in dem Zusammenhang ein positiv zu bewertendes Verhalten sein und ist in einem anderen Zusammenhang gar nicht so. Und Menschen, die großzügig sind, können auf der anderen Seite auch nachlässig sein oder wurstig sein. Und Leute, die sehr gründlich sind, können aber auch geizig sein. Und geizige Menschen mag man nicht. Also diese Mischung von Charaktereigenschaften, die nicht so einfach zuzuordnen sind in Kategorien wie sympathisch oder nicht sympathisch oder nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar, das mag ich.
Was glauben Sie, macht diese Serie gerade so erfolgreich?
Ich hoffe, dass ich es zum Teil bin mit dem, was ich da tue. Natürlich hoffe ich das. Aber ich weiß ganz sicher auch, dass die Zusammenarbeit, die besteht zwischen der Firma, der Produktion, den Produzenten und dem ZDF, das war immer in den 20 Jahren, die es ja nun mittlerweile sind, eine sehr offene und streitbare und herzliche Auseinandersetzung um Stoffe. Man hat gerungen miteinander, man hat gehadert. Das war oft nicht einfach, aber es waren immer alle um das Beste bemüht. Und das klingt jetzt so einfach, aber das war trotzdem so. Man muss es wirklich so sagen. Und ich habe das immer so empfunden, auch wenn es mal schwierige Zeiten gab. Ich fand es immer, man hat immer gerungen um den Inhalt.
Nächste Woche Samstag, Goldrausch, das Thema. Und da befinden Sie sich mitten in einem Familiendrama. Ganz kurz umrissen, worum geht's?
Als die Ellen Lucas morgens zur Arbeit fährt, steht plötzlich ein verwirrter, älterer Mann vor ihr. Blutverschmierter Mantel, den er trägt. Und die Polizisten wollen herausfinden, wo kommt der Mann her? Was ist mit ihm los? Wie kommt das Blut an ihn? Was ist ihm passiert? Und sie bringen ihn zurück in sein Haus, weil er sich daran noch erinnert, aber nicht an die Nacht, die er dort verlebt hat. Und im Heizungskeller wird eine Leiche gefunden, einer Frau. Und die Ermittlungen verdichten sich auf die Familie. Also es geht auch um eine Familiengeschichte.
Und erstmals, apropos Familie, stehen ja Burkhard Klausner gemeinsam mit seinem Sohn Johannes vor der Kamera.
Ja, ja. Also wir wussten das alle natürlich. Es war offen kommuniziert, dass die beiden verwandt sind, in Anführungszeichen Vater und Sohn sind. Aber die beiden, da hat jeder seine eigene Rolle gespielt. Da war jeder am Set ganz autonom für sich. Und das haben die auch nicht, wie soll man das sagen, jetzt als Vater und Sohn am Set besonders gelebt. Also überhaupt nicht.
Ist das für Sie persönlich eigentlich schwieriger oder leichter, mit jemandem zusammenzuarbeiten, vor der Kamera zu stehen, den Sie besonders gut kennen? Also ich erinnere mich zum Beispiel also an viele Filme, aber auch im letzten Jahr gemeinsam mit Maren Kreumann, mit der Sie ja auch privat befreundet sind. Dieser wunderbare Film, wo Sie den Hippie gespielt haben.
Und Mare, die blöde Düsseldorfer Zickel.
Genau, eine ganz fantastische, wirklich fantastische Geschichte war das. Aber ist das leichter oder ist das schwieriger, wenn man sich so gut kennt?
Also bei Maren und mir ist das, wie gesagt, da ist ja nicht nur das gute Kennen, sondern da ist auch Freundschaft, da ist auch richtig Zuneigung zueinander da. Und wir achten aufeinander, wir passen aufeinander auf. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wir schützen uns am Set gegenseitig. Und wenn wir dann gearbeitet haben, das war für mich wirklich extrem schön, sind wir in unserem Lieblingshotel in Köln abends zusammen wieder aufs Zimmer gegangen. Das war ja Corona-bedingt sehr leer und wir waren immer super, 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 super durchgetestet und haben ja jeden Tag zusammen gearbeitet, haben uns dann ein Süppchen auf entweder ihr oder mein Zimmer bestellt und haben dann die Texte durchgearbeitet für den nächsten Tag und zusammen gelernt. Und selbst wenn die eine nicht gearbeitet hat, hat die andere ihr die Texte abgehört für den nächsten Tag. Wir waren vorbereitet bis unter die Haarspitzen und wir haben das genossen. Wir haben diese Zeit des Zusammenarbeitens und Lebens in dieser Art total genossen. Und das ist natürlich ein Geschenk und das habe ich kaum. Also so eine Art von inniger Beziehung zu einem Kollegen oder Kollegin, das habe ich kaum. Aber im Prinzip ist es ist alles reizvoll. Mit Maren ist natürlich diese Sache jetzt reizvoll, dass wir uns so gut kennen und dass wir uns Tipps geben können, dass wir uns helfen können, dass wir uns zublinzeln und sagen, Vorsicht, Vorsicht, oder mach da, oder komm doch mal her, setz dich doch mal hin, trink da mal einen Tee, oder dass man so aufeinander achtet. Aber manchmal ist auch das Fremde schön, weil man sich an dem reibt und Dinge sieht, die man einfach dann auf einmal denkt, ach so, ist das, was ist das denn für ein Typ? Das baue ich mir irgendwie so in die Rolle mit ein. Also ganz doof ist natürlich, wenn man mit jemandem gar nichts anfangen kann, wenn der sich blöd verhält, wenn der, weiß ich nicht, irgendwie einen auf dicke Hose macht oder so ein präpotentes Verhalten. Das gibt's ja auch. Es gibt ja auch manchmal Leute, die mit denen man einfach sich nicht so gerne privat treffen würde. Auch mit denen muss man dann arbeiten. Das ist dann nicht so schön.
Präpotentes Verhalten, schöner Ausdruck. Den muss ich mir mal merken. Blicken wir mal kurz zurück auf diese 2,5 Jahre. Tatsächlich Corona, es sind schon 2,5 Jahre. Was hat diese Zeit mit Ihnen gemacht und möglicherweise auch Ihre Sicht auf Dinge verändert?
Für die Arbeit war es für mich nicht so schwierig, weil bei uns, wir haben ein halbes Jahr in unserer Branche, in unserer Fernsehbranche gestanden, sagen wir mal so. Und dann haben die Arbeiten wieder begonnen und wir haben mit einem hohen Testaufkommen, mit einem hohen Sicherheitskonzept mit Abstand und Masken und Zeugs haben wir wirklich, ist es uns gelungen, gut durch diese Zeit durchzukommen. Und ich konnte auch bald wieder arbeiten. Etwas weniger, aber diese Arbeiten haben sich dann halt ins nächste Jahr verschoben. Das ging schon alles. Also da konnte ich mich gar nicht beschweren. Aber Lesungen, Veranstaltungen, die Dinge, wo man live mit Menschen zusammenkommt, und Sie wissen ja, dass die gesamte Veranstaltungsbranche einfach furchtbar gelitten hat und immer noch leidet.
Bis heute,
weil das Leben nicht mehr so in Gang kommt, die Unbekümmertheit, dass man das normal findet, mit ein paar hundert Leuten in einem Raum zu sein, das ist einfach mittlerweile belastet. Und wenn ich heute Morgen in den Zeitungen lese, alle Masken weg und Abstandspflicht, glaube ich, gibt's jetzt auch nicht mehr. Und da denke ich ja, aber Abstand irgendwie, wie sollen wir denn diese Abstände, die wir jetzt so 2,5 Jahre gelernt haben, schlagartig wieder aufgeben? Das kann ich nicht. Also auf der anderen Seite müssen wir uns dahingehend auch wieder bewegen. Ich merke richtig an mir, dass ich manchmal ein Verhalten entwickelt habe, was ich gar nicht gut finde, was gegen meine Überzeugung ist. Ich möchte Menschen umarmen, ich fasse Menschen gerne an. Und ich habe immer wieder diese Schwelle zu sagen, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Und es gibt einzelne Freundinnen, wo ich immer noch wieder zwischendurch die mal umarme. Ich mach's einfach. Und die auch mit mir, ja. Das sind wenig, weil man, das sind natürlich dann nur Menschen, wo man weiß, wie die leben und wie die sind und dass die auch sich testen und sehr aufmerksam und wachsam sind, aber es ist ein Verhalten antrainiert worden, was ich eigentlich traurig finde.
Viele sagen ja auch, dass sie diese Zeit, gerade auch dieser Lockdowns, in denen man wirklich wenig tun konnte, außer sich mit sich selbst zu befassen, hat sie diese Zeit auch dankbarer oder demütiger vielleicht gemacht für die kleinen Dinge im Leben?
Ja, also für Gesundheit oder diese Dinge, das glaube ich, wissen Sie, da bin ich in einem Alter, ich habe meine Eltern jetzt verloren und im letzten Jahr und da weiß man, glaube ich, da hat man eh schon einen anderen Blick auf die Vergänglichkeit oder auf den Wert des Lebens. Aber so schön, dass vielleicht die ersten ein, zwei Monate war bei Corona, sich zurückziehen zu dürfen oder mal, man hat das ja in der Unbekümmertheit, weil man nicht wusste, wie das sich weiterentwickelt, ja bei aller Sorge doch trotzdem wie so ein Reset-Knopf empfunden, wo man mal auf Anfang gehen durfte. Aber das Schwierige, was das insgesamt gesellschaftlich bedeutet und für unsere Wirtschaft bedeutet, für unseren Wohlstand bedeutet und jetzt noch mit dem Krieg, der mit dazugekommen ist, das ist, finde ich schon, also da finde ich, sind einige Tage schon wirklich auch nicht so leicht zu leben.
Es ist ja immer interessant, den Menschen hinter den Rollen kennenzulernen. Sie sind im westfälischen Bottrop geboren, die Kindheit und Jugend dann in Oberhausen verbracht. Wann und wie haben Sie denn für sich die Schauspielerei und das Interesse dafür entdeckt?
Ich bin ja relativ früh mit Anfang 17 von zu Hause weggelaufen und ich habe dann bei einem wichtigen Freund und Lebenspartner, den ich damals hatte für mehrere Jahre, einen Bassisten, einen Musiker, da hat sich erst für mich die gesamte künstlerische Welt eröffnet, muss ich so sagen. Ja, doch, er war Zeichner, der hat auch zeichnen können, der war eben, wie gesagt, Musiker und über ihn habe ich eigentlich erst staunend gesehen, stimmt, diese Berufe kann man ja auch ergreifen, man kann ja sogar irgendwie Künstler werden und weil man sich ja oft an den Menschen orientiert, die man liebt, habe ich mich damals auch an seinen Interessen orientiert und habe dann in dem Bereich geguckt. Und dann hatte ich weiterhin eine Freundin, die sich an Schauspielschulen beworben hat. Und da habe ich mich dann dran gehängt und habe gesagt, das mache ich jetzt einfach mal mit. Und dann habe ich das gemacht.
Gab es denn jemals vor dem Abitur so einen anderen Berufswunsch, sowas Konkretes? Oder waren Sie da sozusagen, wie die meisten von uns, relativ offen für alles?
Naja, ich war schon offen für alles, aber ich hatte Interesse an Sozialpädagogik, an sozialen Themen, das hat mich interessiert. Und damals, es gab eine kurze Phase, glaube ich, auch mit Ethnologie. Also irgendwie so Graben und Menschen und Geschichte, das hat mich auch interessiert. Aber das ist relativ schnell verflogen. Also wenn, dann gab es noch den sozialen Bereich.
Und das wiederum käme Ihnen ja jetzt auch zugute, wenn Sie die Schauspielerei da mal so sehen. Da haben Sie ja auch mit vielen Menschen zu tun. Also mit 17 ausgezogen sind Sie nach Hamburg, das Abi dann auch gemacht, ja. Schauspielschule. Und noch während der Ausbildung, habe ich gesehen, gab es ja dann diesen Fernsehmehrteiler, Britta. Und ja, wussten, Britta. Ja, war das dann auch der Moment, wo Sie wussten, das ist der richtige Weg? Oder gab es jemals auch mal so den Moment, wo Sie dann, ach, vielleicht hätte ich doch was anderes wählen sollen? Als
Doch. Das gab es natürlich schon auch. Also ich habe im Resümee kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich sicher bin, dass es der richtige Beruf ist für mich. Es macht mir wahnsinnigen Spaß. Ich bin ein extrem kommunikativer Mensch. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser, wenn viele Menschen um mich rum sind und ich kann die ganze Zeit babbeln und reden und Witze machen und Menschen kneifen und ärgern und so. Das macht mir wahnsinnigen Spaß. Und das ist auch, was am Filmset für mich klasse ist. Und auch im Theater habe ich gerne gearbeitet. Das auch da ist ja immer, es ist immer der Austausch, der entscheidend ist. Es gab auch Phasen, wo ich dachte, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das, was ich erzählen möchte, auch mit dem Beruf, ich kann auch das Inhaltliche, was mich interessiert, das, als mir das bewusster wurde, was mich auch antreibt, ja, also auch das gibt's ja schon, dass ich was über Menschen erzählen will. Das ist ja nicht nur, dass ich einfach nur spielen will. ich habe ja eine gewisse Sicht auf die Welt oder die hat sich rausgebildet. Die hatte ich sicher noch nicht mit 17, aber im Laufe der Jahre hat die sich rausgebildet. Und so wollte ich auch gerne meine Rollen spielen. Ich wollte das einfließen lassen und wusste aber nicht, wie ich das tun kann in dem Beruf. Und da dachte ich eine Zeit lang, dieser Beruf wäre falsch. Das wäre, ich muss immer das tun, was andere wollen. Und ich bin weisungsgebunden. Und der sagt mir, komm von links und ich muss kommen und ich muss den Text sagen. Und ich dachte, ich habe aber viel wichtigere Sachen zu sagen und darf das nicht. Und in dieser Zeit habe ich mich nochmal erkundigt bei Goldschmieden. Ich dachte, so ein kleiner, handwerklicher, schöner Beruf, wo man einfach vor sich hinarbeiten kann und schweißen und hämmern und mit schönen Materialien zu tun hat und Dinge entwerfen, das würde mir gefallen. Ich habe auch eine Affinität zu handwerklichen Sachen. Also das ist nicht so, dass ich mich da ungeschickt anstelle und ich dachte, das wär's. Aber da hat mir dann der Juwelier gesagt, bei dem ich überlegt hatte, eine Lehre wieder anzufangen, der hat gesagt, nein. Auch in diesem Beruf ist es so, dass man das tun muss, was die anderen wollen. Ich kann nicht einfach meine Entwürfe machen und das hinstellen und dann kaufen das die Leute unbedingt. Einige sagen auch, ich muss jetzt bitteschön diesen Ring machen, wie den irgendeine Prinzessin bei irgendeiner was weiß ich wo getragen hat und sie möchten bitte so einen Ring haben, da muss ich den machen, obwohl ich den grottenscheußlich finde. Und so habe ich langsam begriffen, dass es immer ein Geben und Nehmen ist, dass man sich auch anpassen muss und dass man auch das, was man als Anpassung empfindet, vielleicht auch manchmal Anregungen sind, sich selber weiterzuentwickeln oder anders sich auszudrücken.
Würden Sie Männer von Doris Dörri damals auch als Ihren Durchbruch bezeichnen?
Ja klar, im Film auf jeden Fall. Also ich war.
Was hat sich von dem Film an für Sie verändert?
Dass ich regelmäßig Filmangebote bekommen habe, dass ich regelmäßig in diesem Bereich beschäftigt wurde und dass ich von da an eigentlich bis auf ein einziges Gastspiel am Theater nicht mehr ans Theater zurückgegangen bin.
Und war das so dieser Klassiker, dass Sie über Nacht bekannt wurden und auf dem Markt erkannt wurden?
Nein, das auf dem Markt erkennen, ja, das braucht viel, 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 viel länger. Und es macht ja nicht ein einziger Kinofilm. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute damals in Deutschland in diesen Film reingegangen sind. Und dann gucken Sie sich mal die Bevölkerung Deutschlands insgesamt an.
Männer haben schon nicht. Viele geguckt. Also ich kann mich erinnern, da war dann auf einmal Heiner Lauterbach und Ochsenknecht. Also das waren auf einmal Namen, die waren gesetzt. Also die kannte man vorher, aber eben noch nicht so.
Das stimmt. Das aber entscheidender war natürlich auch nochmal, dass da zum ersten Mal eine Komödie von einer Frau erzählt worden ist. Eben, ja. Also der Durchbruch von Doris war das nochmal mehr, glaube ich, als, naja, von den Männern vielleicht auch, aber ich hatte darin auch eine etwas kleinere Rolle, also auch als von mir. Für mich war entscheidend, und ich glaube, das passt irgendwie auch zu meinem Wesen und zu meinem Charakter, dass ich von da an, einen Durchbruch kann man immer mal haben mit einer Rolle. Ja, das kann immer mal passieren. Entscheidend ist eigentlich, finde ich dann, um dran zu bleiben, dass man von da an immer wieder gut auswählt und sich auch in schlechten Filmen mal retten kann, weil man macht auch schlechte Filme. Weil das einfach so ist, man muss ja auch Geld verdienen, dass man immer mal wieder eine besondere Leistung bringt, aber dass man konstant bleibt. Und das, glaube ich, ist eher der Weg zum Erfolg als der eine große Durchbruch.
Also ich kann mich in den letzten Jahren eigentlich nur an gute Filme mit Ihnen erinnern, unter anderem jetzt auch vor kurzem gerade der Film mit Henry Hübchen, zu dem Sie selbst die Idee hatten.
Ja, das stimmt. Naja, ich hatte das in meinem Bekanntenkreis mitbekommen, dass ich ein Ehepaar, was echt schon älter und noch älter als mein Mann und ich ist, dass die sich noch getrennt haben. Und das war ja eigentlich so ein Punkt, wo man gedacht hat, Mensch Leute, jetzt habt das doch gepackt, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, ja. Die Kinder sind aus dem Haus und jetzt noch irgendwie, also hat ja auch Gottschalk irgendwann mal gesagt, als der sich von seiner Thea getrennt hat, ja, als wäre es dann irgendwie vorbei. Aber nein, auch dieses Ehepaar hat nochmal darum gerungen oder hat sich getrennt. Und jeder wollte da, also vor allen Dingen der Mann natürlich, wollte da nochmal einen neuen Weg gehen und hatte seine Frau verlassen. Und in dieser Beziehung ging es dann auch darum, ich habe mich öfter mit der verlassenen Frau unterhalten, dass man auch gemerkt hat, naja, der hat bestimmte Interessen, wo er jetzt vom Berufsleben nach Hause gekommen ist. Also hatte er die und die hat sie auch nicht teilen wollen. Der hat bestimmte Dinge vernachlässigt in seinem Leben, wo er berufstätig war. Und als er in Rente ging, wollte er einige Dinge machen. Aber da hatte sie sich alleine zu Hause mit einem Beruf, den sie auch zu Hause ausgeübt hat, auch ein anderes Leben aufgebaut. Und so hatten die beiden sich entfremdet, immer mehr entfremdet und dann plötzlich doch Ende 70, Mitte, Ende 70 noch getrennt. Das fand ich bemerkenswert und mich hat dann interessiert, naja, aber was passiert denn jetzt eigentlich, wenn einer von denen krank wird oder wenn da Hilfe ist? Man ist doch eigentlich auch trotzdem verbunden über die Kinder. Und aus diesen verschiedenen Gedanken habe ich dann eine Idee entwickelt. Also ich versuche Ihnen jetzt nur zu sagen, was für verschiedene Wahrnehmungen zu dieser Idee geführt haben und habe das mit der Produzentin Heike Wiele-Timm irgendwann mal entwickelt und die sehr viel mit diesem Gedanken anfangen konnte, die sowieso eine große Affinität zu Frauenthemen auch hat. Und dann haben wir das in aller Ruhe und Gemütlichkeit und immer wieder einem vertiefenden Austausch diese Idee weiterentwickelt. Und irgendwann war der Gedanke so weit und sie hat eine Autorin dann mit dazu genommen, die diese Ideen in eine Form gebracht hat. Und das wurde dann irgendwann dem ZDF vorgelegt, an einem Punkt, wo man dachte, na, jetzt könnte es passen und dann passte es.
Hatten Sie da Mitspracherecht mit Ihrem Partner Henry Hübchen? War das so Ihr Wunschkandidat?
Man redet über bestimmte Männer. In dem Fall war ich natürlich früh da und wir reden über bestimmte Männer und Schauspieler, die man gut findet oder nicht gut findet oder wo man das Gefühl hat, durch den wird die Rolle, wird die Geschichte mehr so, durch den könnte die Geschichte auf so ein Gewicht bekommen. Und da gab es Überlegungen, natürlich. Und bei einigen Männern klappte das dann sowieso zeitlich auch nicht. Es gab auch andere Überlegungen. Und Henry ist natürlich aufgrund seiner, dass der so ein humorvoller und kluger Kerl ist, ja, und trotzdem so wahnsinnig charmant ist auch, ja, ist das natürlich eine ideale Besetzung gewesen. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, zum ersten Mal mit ihm richtig als Paar zusammenzuspielen.
Ja, es war ein absolutes Dream-Team und wirklich ein ganz großartiger Film. Jetzt am Samstag können wir sie also wieder erleben in Goldrausch als Ellen Lucas. Das Jahr ist noch relativ jung. Wie geht es weiter für Sie, wenn Corona es so alles zulässt in diesem Jahr?
Ich fange jetzt im April an zu drehen, 2 Folgen von der Kommissarin Lucas. Und dann gibt es da noch ein Projekt für den Herbst mit der Doris Dörrier. Ich hoffe, dass das realisiert wird. Das ist so ein bisschen, schauen wir mal. Aber eigentlich ist es auf einem sehr guten Weg. Und im nächsten Jahr ist geplant, dass Maren und ich noch eine Fortsetzung von unseren Schwestern drehen, weil das hat auch noch anderen Menschen gut gefallen. Und insofern wäre das natürlich genial, wenn Maren und ich da noch mal weiterarbeiten können.
Absolut, da freuen wir uns drauf. Ulrike Kriener, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich habe mich wohlgefühlt in dem Gespräch.
Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Alles Gute.